Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mal wieder, eure wunderbaren Gesichter zu sehen. Schön, dass ich mal wieder da bin. Findet ihr auch? Das war schon mal etwas. Danke, Claudi. Ja, spannende Wochen liegen hinter uns, hinter mir. Und ich freue mich so sehr, wieder mal hier oben stehen zu dürfen und zu predigen. Und ich bin ganz gespannt, was der Herr heute draus macht. Ist mal was Neues oder was anderes für mich. Mache ich nicht so oft. Und ich bin einfach gespannt, wie Gott zu uns redet heute. Und ich möchte einfach zu Anfang der Predigt beten. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass es der dritte Advent ist und dass wir uns die Zeit nehmen dürfen, um uns auf dich zu besinnen, darauf, dass dein Sohn in diese Welt kam. Und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch das lebendige Wort in diesem Buch, Herr, dass diese Seiten nicht tot sind, sondern voller Leben von dir, dass dein Geist darin steckt und dass du so clever bist und deine Geschichte so wunderbar verwoben hast und wir uns immer wieder neu aufgehen darf, wie wunderbar deine Gedanken doch sind, Herr. Bitte sprich du jetzt zu uns, lass dein Wort ganz neu lebendig werden in uns, Herr, und offenbar du dich uns. Segne jetzt einfach die Zeit der Predigt, dass du durch mich sprichst und dass es einfach Herzen da berührt, wo du es heute vorbereitet hast. Amen. Ja, wer von euch seine Bibel bei hat oder seine Bibel-App, der darf sie gerne rausholen. Heute geht es nämlich um einen Text und da werden wir unsere Nase ein bisschen reinstecken. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man es vor Augen hat. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein unglaublicher Verfechter der Analogbibel. Ja? Ohne Witz. Also sonst ist ja Technik begeistert. Ja, wenn das funktioniert, dann ist es wunderbar. Aber die Bibel ist etwas, was wir nicht missen dürfen als Buchversion, ja, als zum Anfassen, zum Riechen, zum Anmalen. Deswegen immer wieder die Einladung, eure Analogbibel mal wieder aus dem Schrank zu holen. Oder aus dem Regal, je nachdem. Und zwar geht es um das Johannesevangelium. Wir haben vier Evangelien. Jemand hat mal gesagt, das ist literarisch gesehen ein witziger Schachzug, die gleiche Geschichte viermal hintereinander zu erzählen. Aber so richtig ähnlich, also richtig gleich sind die vier ja nicht. Und für die, die bibelwissenschaftlich ein bisschen besser unterwegs sind, die wissen, dass die ersten drei vom Stil und vom Inhalt mehr zusammenhängen. Das sind die sogenannten synoptischen Evangelien. Und das Johannesevangelium fällt irgendwie aus der Reihe. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass viele Geschichten in den ersten drei sehr ähnlich sind. Und Johannes macht alles irgendwie ein bisschen anders. Ja, deswegen gehören die ersten drei zusammen. Da könnten wir jetzt noch so in Textanalysen gehen oder in Quellenanalysen. Ja, da gibt es so die zwei Quellentheorie mit Q und H, aber damit langweile ich euch halt nicht. Wer das mal wissen will, der muss ins Bibelgespräch kommen. Ich wette, Joachim hat das auch gelernt mit der zwei Quellentheorie. Und Johannes macht alles ein bisschen anders. Und wer das Johannesevangelium vorne mal gelesen hat, dem fällt vielleicht auf, dass es nicht unbedingt das Evangelium ist, was man zum Weihnachtsgottesdienst rausholt, um die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Einfach, weil es das irgendwie da nicht so richtig gibt. Ja? Meistens lesen wir aus Lukas, ja, die bekannten Worte, ja, es begab sich aber dazu der Zeit. Und irgendwie fängt Johannes anders an. Aber Johannes hat trotzdem was sehr Weihnachtliches, was sehr Adventliches. Denn in seinem Text geht es trotzdem um das Kommen des Allmächtigen auf unsere Erde. Er redet nicht vom Stall, er redet nicht von den Engeln, er redet nicht von Maria und Josef selber, aber er war ein Künstler. Ich liebe das Johannesevangelium, ich liebe Johannes als Autor. Johannes hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Johannes hat auch andere Dinge geschrieben. In meinem Kopf, sorry. Also, Johannes hat auch andere Dinge geschrieben und er ist einfach so ein Künstler in seinen Worten. Er begeistert mich. Jetzt, wo ich mal wieder den Text mir tiefer angeguckt habe, war ich wieder so erstaunt davon, wie gut er das drauf hat. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt davon, wie Gott Dinge miteinander verwebt. Dass Dinge, die er sich schon vor Millionen von Jahren ausgedacht hat, plötzlich Sinn ergeben. Und so lose Enden zusammengesteckt werden und plötzlich steht man da und denkt sich, und Johannes kann das ganz, ganz toll. Und zwar wollen wir uns den Johannes-Prolog angucken, das ist Johannes 1, 1 bis 18. Und ich lese euch den einfach gleich mal vor aus der Elberfelder. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, ist es bei euch vielleicht ein bisschen anders. Aber die Elberfelder ist ein schönes Beispiel eigentlich für seinen Satzbau. Viele von euch finden vielleicht Elberfelder Bibel oder was ist das Äquivalent? Die Studienbibel? Ja, Schlachter ist die Studienbibelversion von der Elberfelder. Vielleicht etwas verwirrend, weil der Satzbau irgendwie so komisch scheint. Aber die Elberfelder versucht am Satzbau der Ursprache sehr dicht dran zu bleiben. Deswegen ist es in Deutsch manchmal sehr holperig, aber wenn man das Griechische oder das Hebräische liest, sind sie sehr dicht beieinander. Deswegen finde ich die Elberfelder persönlich ganz schön und in dem Fall auch die perfekte, um Johannes vorzulesen, aber leichter verständlich wäre zum Beispiel Neues Leben. Aber ich lese aus Elberfelder. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Und denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, und die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoßes ist, der hat ihn uns kundgetan. Nicht der einfachste Text. Ich glaube, wir haben ihn alle schon mal gehört oder gelesen, aber wir haben dann schnell weitergelesen. Ja? Irgendwie ist er doch verwirrend und irgendwie scheinen die Sätze so verschachtelt zu sein und Johannes benutzt ganz viele Bilder. Ja, da geht es irgendwie um Fleisch und um Licht und um Worte und irgendwie wieder um Licht, aber irgendwie ein anderes Licht und wieder Leben. Und also irgendwie, ja, ich kann mir vorstellen, dass Johannes-Prolog manchmal nicht als dieser glorreiche Text gelesen wird, sondern wir denken uns so, what? Und blättern schnell weiter. Aber ich will euch heute gerne mal tiefer reingehen und diesen Text uns Stückchen für Stückchen angucken. Man könnte über den Johannesprolog alleine wahrscheinlich eine ganzen Semester Vorlesung in der Uni machen. Das werde ich heute natürlich nicht mehr ansatzweise machen, aber ich versuche mal, euch ein bisschen mit reinzunehmen und wenigstens die Grundideen ein bisschen aufzudröseln, die Johannes hier verarbeitet hat. Und zwar beginnen wir mit einem der genialsten Sätze, die irgendjemand je geschrieben hat. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier steht irgendwie ganz oft Wort, ja, und irgendwie scheint es nicht so logisch und schlüssig zu sein. Aber Johannes schafft es mit diesem einen Satz, sowohl die Heiden als auch die Juden anzusprechen und zu sagen, Freunde, passt auf, das, was ich jetzt schreibe, ist das, worauf ihr schon lange gewartet habt und es geht um den Erlöser. Es geht darum, dass das, worauf ihr gewartet habt, das, was euch freisetzt und das, was euch mit Gott verbindet, jetzt da ist. Und er schafft es, alleine mit dem allerersten Wort, gerade die Jugend, so eine Ohren zu kreieren. Und zwar schreibt er im Anfang. Das hebräische Äquivalent dazu, und ich gehe davon aus, dass Johannes seinen Brief erst auf Hebräisch geschrieben hat und ihn dann auf Griechisch übersetzt hat, das hebräische wäre Bereshit. Und ich weiß nicht, hat jemand dieses Wort Bereshit schon mal gehört? Gar nicht. Bereshit ist das hebräische Wort, was wir mit Genesis im Griechischen übersetzen. Und Genesis ist 1. Mose. heißt das erste Buch Mose, das erste Buch der Tora heißt Bereshit, im Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bereshit bara. Gott schuf im Anfang. Heißt, alleine als sie dieses erste Wort gehört haben, dachten Juden, oh, er benutzt das, was eigentlich der Anfang der Heilsgeschichte Gottes ist, ja? Und schon das hat sie ganz spitz gemacht. Und dann sagt er, im Anfang war das Wort. Wie schafft Gott Welt? Wie ist das im ersten Mose? Er spricht. Und er spricht, es sei Licht. Und es war Licht. Schon da kommen wir auf dem Licht, wir haben schon gehört, um Licht geht es hier irgendwie auch. Heißt, am Anfang schuf Gott durch Worte. Und jetzt sagt Johannes hier, am Anfang war dieses Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und da kriegen sie schon ganz große Löffel. Ja, und denken, okay, jetzt geht es irgendwie um Schöpfung, jetzt geht es um Gott, jetzt geht es darum, was Gott tut. Und gleichzeitig ist das Wort auf Griechisch Logos eine ganz wichtige Vorstellung in beiden Kulturen gewesen, sowohl bei den Griechen als auch bei den Juden. Denn in beiden ist der Logos eine Erlöserfigur. Es ist ein Mythos über einen Erretter, der kommt und sie befreit. In der griechischen und in der heidnischen Mythologie war das ein großer Kriegsherr, der erwartet wird, der reinreitet und mit großer Gewalt das Volk befreit. Im Jüdischen ist es mehr jemand auch gewesen, der befreit. Auch sie haben eher einen Kriegsherrn erwartet. Das merken wir später in der Geschichte, wenn Jesus Dinge tut, merkt man, dass die Erwartung vom Volk irgendwie anders war. Aber auch sie erwarten jemanden, der sie erlöst, der sie freisetzt. Und das ist der Logos. Heißt nicht nur, dass er sagt, am Anfang schuf Gott durch Worte und dieses Wort kommt jetzt, sondern er sagt auch, die Logos-Vorstellung, die Erlöser-Vorstellung, die ihr habt, kommt jetzt. Also passt auf, spitzt eure Öhrchen, darauf, wo ihr schon lange gewartet habt, darum geht's in dem, was ich hier schreibe, sagt Johannes. Heißt, er schafft es, zwei große Kulturen anzuschreiben und mit einem Satz sie zu vereinen und sie auf Jesus hinzudeuten. Und allein das beeindruckt mich so sehr. Ich liebe diesen ersten Satz. Ich denke, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es geht weiter und dieses war am Anfang bei Gott. Das ist eine Wiederholung und eine Bestätigung davon, wie eng das verbunden ist, dass es eine Personifizierung Gottes ist. Dieses Wort, die Schöpfung und der Erlöser, der Logos, der kommt, ist nicht irgendwer, sondern dieser Logos, der kommt, ist Gott und er war bei Gott und er war schon immer bei Gott, von Anfang an. Wir machen das in der Jugend zurzeit auch durch den Johannes-Prolog und ich habe Ihnen eine Frage dazu gestellt. Und zwar finde ich es eigentlich ganz spannend, wenn wir mal von Jesus als Mensch ausgehen. Bevor er kommt, bevor er seinen Dienst tut, ist er erstmal bei Gott. Das ist der Startpunkt, den wir alle brauchen, um irgendwas in unserem Auftrag für den Herrn zu tun. Am Anfang sollten wir immer bei Gott sein. Bei uns in der Jugend ging es dann mehr um stille Zeiten. So, wann waren wir das letzte Mal einfach bei Gott? Und man kann diskutieren, manche machen ihre stille Zeit morgens, manche abends, manche gar nicht. Aber wie clever wäre es denn, morgens am Anfang des Tages einfach mal bei Gott zu sein und aus dem in unseren Tag zu gehen? Denn das lesen wir schon hier, dass Jesus das auch getan hat. Dieser war am Anfang bei Gott. Weiter schreibt Johannes, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Da nimmt er wieder Bezug auf den Schöpfungsbericht im ersten Mose. Alles ist durch ihn geschaffen und nichts, was existiert, ist nicht durch ihn. Es geht hier um eine große Fülle, und er versucht klarzumachen, wer dieser Erlöser ist, der jetzt auf diese Erde kommt. Und zwar, er ist alles. Er ist in allem und er ist durch allem. Und alles ist durch ihn. Er ist nicht irgendeiner, sondern er ist die personifizierte Schöpfung. Jemand schrieb, in Vers 1 und 2 finden wir die Beziehung des Wortes Gottes. Das Wortes zu Gott, sorry. Im Vers 3 finden wir die Beziehung zur Schöpfung. Und in Vers 4 und 5 finden wir die Beziehung des Wortes zum Menschen. Denn es geht weiter. Also wir haben jetzt gehört, das Wort war bei Gott, ist die Beziehung zwischen Wort und Gott. Und die Beziehung zwischen Wort und Schöpfung ist, dass er geschöpft hat. Erstes, was am Anfang passiert ist. Erstes, durch das Gott geschöpft hat, durch Wort. Und erstes personifiziert. Und jetzt kommt die Beziehung zu uns Menschen. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Er sagt nicht, und er war das Licht. Und das Licht war das Licht der Menschen, sondern er sagt, er war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Im neuen Leben heißt es, das Leben war selbst in ihm und dieses Leben schenkt er allen Menschen Licht. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schön, weil ich glaube, das trifft es nicht ganz, was das Griechische versucht auszusagen. Es geht darum, dass Gott ewiges Leben ist. Dass diese Schöpfung schon immer in der Ewigkeit existiert hat, in einer Art Zeitstrahl, die für uns ganz schwierig zu erfassen ist. Und es war schon immer da, aber es war für die Menschheit, gerade durch das Gesetz der Juden, das war irgendwie echt kompliziert zu fassen. Und jetzt, dadurch, dass Jesus auf die Welt kommt, bricht Gott es runter in eine Form, die wir erfassen können, dieses ewige Leben. Und es wird Licht, weil es etwas offenbart. Wenn es dunkel ist und wir schalten das Licht an und dann sehen wir das Chaos, ja? Jemand hat mal gesagt, meine Küche sah ganz unordentlich aus, dann habe ich das Licht ausgemacht, jetzt geht's. Ja? Wenn ich das Licht wieder anmache, offenbart es, was meine Küche wirklich in sich hat. Ja? Und so ähnlich ist es mit uns, dieses Leben, das ewige Leben, das jetzt in Fleischform auf die Erde kommt, offenbart etwas. Es offenbart Gott zu uns, aber es macht auch unter uns etwas offenbar. Und das ist dieses Licht, das die Menschen erleuchtet. Jesus kommt als ewiges Leben, als das Göttliche und er offenbart etwas in uns. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Neues Leben schreibt und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Und ich glaube, da stecken zwei Aspekte hinter. Das Licht kommt in die Finsternis rein. Wenn wir ein bisschen zurückgehen in diese ganze Sache mit der Schöpfung und dem Leben. Wir sind dazu geschaffen, mit Gott in Herrlichkeit zu leben. Und eigentlich müsste da gar keine Nötigkeit sein, uns das zu offenbaren. Das ist sozusagen eigentlich der Gedanke der Schöpfung gewesen, dass wir immer in Gemeinschaft, in Herrlichkeit mit Jesus wohnen. Aber dann kam Sünde in unsere Welt, die wir uns selber aufgelegt haben. Und auf einmal ist diese Verbindung gekappt und Finsternis kommt. Und in diese Finsternis kommt jetzt wieder Gottes Licht rein und sie wird es erleuchten. Wenn wir jetzt sagen, und die Finsternis hat es nicht erfasst, das ist einmal dieses, dass wenn du dein Licht anknipst in deinem dunklen Raum, ja, dann weigert sich ja die Dunkelheit nicht zu gehen. Sagt es, ich gehe noch nicht. Also wenn du so eine Sparlampe hast, dann geht die Finsternis halt vielleicht so ein bisschen langsamer weg. Ja? Aber wenn du Licht anzündest, muss Finsternis gehen. Finsternis kann nicht einfach das Licht, ja, sich weigern sozusagen dagegen. Sondern Licht ist da und Finsternis muss gehen. Und gleichzeitig, wenn wir hören, dazu bleiben. Jemand hat dann aber geschrieben, aber was ist damit, dass unsere Sünde vielleicht so vehement ist, dass das Licht nicht reindringen kann. Dass wir uns vielleicht so sehr verschließen vor der Herrlichkeit Gottes, dass das Licht da keinen Platz hat. Denn da geht es nicht um das physische Licht, sondern um das, was in uns als Menschheit ist. Wenn wir dann aber sagen, die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen, denn das ist der Aspekt, dass Gottes Licht trotz allem größer ist. Und ich glaube, da ist eine gewisse Ambivalenz drin, also ein gewisser Widerspruch drin und trotzdem trifft beides zu. Ich glaube, unsere Sünde kann so dick sein wie Nebel, dass der Licht es richtig schwer hat, durchzukommen. Oder wir sagen, nee, ich mache meine Rollläden runter und dann kommt das Tageslicht auch nicht rein. Und trotzdem glaube ich, dass Gottes Licht so eine Kraft hat, alles zu offenbaren, was in unserem Leben los ist. Also ich glaube manchmal, wir können die Rollläden runtermachen, dass es von außen so aussieht, als würde das Licht nicht nur durchdringen. Aber wenn der Geist Gottes in mein Herz reinscheint, dann kann ich irgendwann nicht mehr leugnen, was er darin offenbart. Denn bohrt es so lange in mir, dass ich zugeben muss, hey, Gott hat da gerade was in mir offenbart. Sünde muss offenbar werden im Licht. Weiter schreibt Johannes, da war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name ist Johannes. Neues Leben schreibt einfach, Gott sandte Johannes den Täufer. Das andere, finde ich, klingt irgendwie schöner. Es klingt wie so ein beiläufiger Satz. Da war so ein Mensch, der heißt Johannes. Aber Johannes hatte eine große Aufgabe. Johannes war nicht irgendwer. Der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Wir kennen hoffentlich alle die Geschichte von Johannes. Seine Eltern waren eigentlich schon so alt, dass sie keine Kinder mehr kriegen konnten. Und sein Vater ist im Tempel und dient. Und ein Engel erscheint ihm und sagt, deine Frau wird schwanger werden. Und er sagt, das kann doch nicht sein, ja. Ist ganz perplex. Und der Engel sagt, du wirst nicht mehr reden, bis dein Kind geboren wird. Ich glaube, das war eine ganz schön schwierige Sache, nach Hause zu kommen und irgendwie jetzt seiner Frau zu erklären, was passieren wird, ohne reden zu können. Ich stelle mir das schwer vor, aber ja, ihr kennt mich, reden ist für mich wichtig. Gott würde wahrscheinlich mich auch als erstes Mal mit Schweigen belegen, wenn sowas kommt. Geben wir es doch offen zu. Also Johannes selber hat schon eine große Geschichte seiner Geburt, seiner Entstehung, und er ist nicht von ungefähr. Und er soll den Namen Johannes bekommen. Gott ist gnädig, weil Gott da schon wusste, was er für eine Aufgabe für dieses Kind hat. Aber wir kriegen auch mit, eher in der Elberfelder Übersetzung, dass Johannes betont, da war ein Mensch von Gott gesandt. Bisher ging es immer um eine Göttlichkeit. Es ging um das Wort, dass das schöpfende Wort, es ging um die Herrlichkeit und um das Licht. Also es ging die ganze Zeit um dieses Göttliche. Und dann sagt er, und dann war da ein Mensch von Gott gesandt. Er macht hier einen ganz deutlichen Unterschied zwischen dem, der kommt, und dem, der das Kommen ankündigt. Johannes war ein Mensch von Gott gesandt. Aber Jesus sagt etwas ganz Besonderes über Johannes aus. In Matthäus 11,11 lesen wir, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist keiner größer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Ich finde es echt spannend, dass Jesus selbst über Johannes sagt, er ist der größte Mensch von allen. Er ist der, der die größte Aufgabe hat. Er ist der, der am meisten tut. Johannes sagt von sich selber, er wäre nicht würdig, dem Meister die Schuhe zuzubinden. Und Jesus sagt, das ist der größte von allen. Aber Jesus sagt auch, er ist der größte von allen von Frauen Geborenen. Aber im Reich Gottes wird jeder größer sein als er. Wenn wir uns dann weiter anschauen, was Johannes getan hat und was das für eine Bedeutung hat, könnt ihr euch mal überlegen, was es für euch bedeutet. Dass alle, die nach ihm kommen, alle, die im Reich Gottes arbeiten, und das ist sozusagen der Unterschied zwischen vor Ostern und nach Ostern, vor Jesus seinen Dienst vollbracht hat und was danach möglich ist. Johannes hatte eine unglaubliche Aufgabe und hatte eine unglaubliche Vorgeschichte. Und trotzdem ist jeder, der hier sitzt, mit einer größeren Aufgabe betraut als der. Und das finde ich persönlich total krass zu denken. Hey, durch Jesus in mir, durch die Auferstehungskraft, durch das, was er am Kreuz getan hat, was er dadurch bewirkt hat und was neues Leben in mir bedeutet, ist das, was Gott von mir möchte, noch viel bedeutender als das, was er von Johannes wollte. Und das, was er von Johannes wollte, hat er mit einer riesigen Vorgeschichte angekündigt. Ja? Als meine Eltern erfahren haben, dass sie mit mir schwanger sind, war mein Papa bestimmt nicht 9 Monate sprachlos. Er ist jetzt 30 Jahre sprachlos, weil er nicht dazwischen kommt, aber das hat damit nichts zu tun. Wir lesen weiter über Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er kommt als Zeugnis. Er kommt als der Wegbereiter, als der Rufer in der Wüste. Ja? Und ich habe gerade nochmal ein Video geguckt. Manchmal gucke ich dann gerne mal auf YouTube, was andere Leute dann schon über das Thema gepredigt haben. Und da ist mir noch eine Sache aufgegangen, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe als Stichpunkt als erstes drunter zu stehen, Wegweiser, Anheizer oder Vorband. Ja? Das dachte ich über Johannes. Und dann schrieb jemand, Johannes war der letzte Prophet. Wir lesen im Alten Testament so viel über die, die das, was Gott tun möchte, ankündigten. Ja, das waren große Männer und Frauen im Reich Gottes. Und ja, es gab auch Prophetinnen. Ja, das lesen wir auch im Alten Testament, oder Richterinnen. Lest mal Deborah. Coole Geschichte, coole Frau. Es gab große Frauen und Männer Gottes im Alten Testament, die das Handeln Gottes angekündigt haben. Damit konnten die Juden was anfangen. Also wenn jetzt Johannes hier schreibt und er kam als Zeugnis, war der erste Gedanke, er ist ein Prophet. Er ist der, der kommt und etwas ankündigt. Aber er war der letzte große Prophet. Denn dann kam Jesus. Ich habe gerade mit den TBSlern am Mittwoch über Messias-Prophetien geredet. Und wir finden über 300 Prophetien im Alten Testament über das Kommen Jesu. Es ist erstaunlich, wie akkurat manche von denen sind, die alle zusammengekommen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Zufall in einer Person 300 Prophetien zusammenkommen, ist, als würdest du, jetzt muss ich gucken, Sophia, ich weiß nicht, weißt du es noch? Ich glaube, man muss die ganze Welt mit einer 5 Meter hohen Schicht von schwarzen Ameisen füllen und eine rote reinschmeißen und dann die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo über den Globus läufst, runtergreifst und diese eine rote findest, ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass 300 Prophetien zufälligerweise in einer Person zusammenkommen. Oder sogar mehr als das. Also es ist total unwahrscheinlich, dass all diese Prophetien in Jesus zusammenkommen. Und jetzt ist der Johannes, der Letzte, in einer Reihe von vielen, die sagen, da kommt einer. Und der ist der Erlöser. Der ist der, der kommt, um das zu ändern, wie ihr eure Realität seht. Und Johannes konnte wirklich Zeugnis ablegen von Jesus. Erstmal waren die Cousins, die beiden. Ich weiß nicht, inwieweit die wirklich miteinander auch aufgewachsen sind. Aber mein Lieblingsteil eigentlich der Weihnachtsgeschichte im Lukas ist die, die eigentlich so oft in Weihnachtsstücken und Predigten ausgelassen wird. Ist der Teil der Geschichte, wo Maria zu Elisabeth geht. Sie hat davon gehört, dass sie schwanger werden wird. Sie war schwanger zu dem Zeitpunkt. Und sie geht zu Elisabeth, die auch noch schwanger ist. Und wie die beiden sich sehen und begrüßen, schreibt die Bibel, wie Johannes als Fötus im Bauch anfängt, vor Freude zu hüpfen. Da hat dieses Baby, was noch nicht geboren ist, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes erkannt, dass Gott da ist. Dass da in seiner Nähe gerade etwas passiert ist. Er hatte eine echte Gottesbegegnung und er war noch nicht mal geboren. Und ich liebe es. Ich glaube, dass Babys, auch ungeborene Babys, schon eine Gottesbegegnung, schon die Gegenwart Gottes spüren können. Und Johannes hatte das. Elisabeth sagt dann, ohne zu wissen, also ich glaube, Maria hat ihr nicht vorher eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, du, Alter, weißt du, was passiert ist? So, ne? Sie wusste nicht, was los ist, aber sie sieht sie und sagt, Oh Maria, du bist die Mutter des Herrn, wie kann ich dich hier begrüßen? So, ne? Also das ist so eine Offenbarung hinter. Johannes kann echt Zeugnis abgeben. Weiter schreibt Johannes, also es ist verwirrend, weil es zwei verschiedene Johannese sind. Ja. Johannes, der Evangelist, schreibt weiter, Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Ich fand es schön, dass wir Licht dieser Welt heute gesungen haben. Denn wir assoziieren Jesus oft mit Licht. An vielen verschiedenen Stellen. Und Jesus tut es selber auch. Es gibt die sogenannten 7 Ich-Bin-Worte, wo Jesus von sich selber sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg zum Leben. Ich bin der gute Hirte. Und er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus selber spricht Worte, die Johannes der Täufer hier verwendet. Wer weiß, wie rum es war. Ist die Sache mit der Henne und dem Ei. Aber Johannes schreibt hier davon, dass er das wahrhaftige Licht ist, der in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Wir haben vorher gehört, das Licht kommt, das Leben kommt, das Licht für jeden Menschen. Ja, das ist so eine Art Absichtserklärung. Aber hier kommt eine Tatsache da rein. Das Licht, das in die Welt kommt, wird jeden Menschen erleuchtet jeden Menschen. Das Licht ist für jeden da. Und das ist schon mal wieder da, wo Johannes auch die Heiden mit reinnimmt. Er sagt nicht, das Licht kommt und wird alle Juden erleuchten. Sondern er sagt, das Licht kommt und er wird jeden Menschen erleuchten. Alle. Egal welcher herkommt, egal was, er ist nicht nur der Erlöser der Juden, sondern er ist der Erlöser der ganzen Welt. Und weiter schreibt er, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Es war nicht nur so, dass er geboren werden sollte und es gab keinen Platz mehr in Bethlehem. Ja, auch da war schon irgendwie klar, dass die Welt keinen Platz für ihn hat. Aber er kommt, er ist der Schöpfer von all dem. Es ist seine Welt, es ist seine Schöpfung. Er kommt und es kümmert kein Schwein. Sie haben es nicht begriffen und es war ihnen auch egal. Und das ist irgendwie, das erschüttert mich immer wieder, als ich mich mit diesem Vers beschäftigt habe, dachte ich, er ist der Schöpfer von allem. Er hat so viel Liebe da reingesteckt und er kommt zu seiner Schöpfung und keiner will ihn haben. Er will Beziehungen mit uns bauen und keiner will ihn haben. Auch da ist wieder die Sünde, das, was uns trennt. Glücklicherweise ist es das, weswegen er gekommen ist, um uns freizusetzen, aber ich glaube, auch wenn man das weiß, auch wenn er darauf vorbereitet war, ich glaube, dass es Jesus tief erschüttert hat. Er kommt in seine Schöpfung und keiner will ihn haben. Johannes schreibt weiter, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Da geht es denn nicht nur um irgendwen, sondern um sein Volk. Er kam in sein auserwähltes Volk. Er kam nicht nur in seine Schöpfung, sondern er kam zu denen, die ihm am Herzen liegen. Denen, die er gesagt hat, du bist mein Augapfel. Er kommt in das Seine und die Seinen nehmen ihn nicht an. Jemand hat geschrieben, das jüdische Volk hat den Herrn Jesus verworfen. Welch ein einsamer Mann war unser Heiland. Boah. Ich mir vorstelle, dass ich 20 Jahre irgendwo im Ausland gewohnt habe und ich schreibe meiner Familie und sage, ey, ich komme zurück nach Berlin, ich freue mich total, euch zu sehen. Und das interessiert sie nicht. Keiner ist am Flughafen, um mich abzuholen, ja. Ich fahre nach Klado raus, klingel an der Tür, keiner da, ja. Auf Arbeit, in der Gemeinde, weiß ich nicht, ja. Boah, das würde mich ganz schön verletzen. Jesus kommt in das Seine und das Seine nahm ihn nicht an. Johannes schreibt es hier am Anfang seines Evangeliums, am Anfang, also sozusagen vor dem allem, wo er erzählt, was Jesus auf der Erde gemacht hat. Bevor er die Geschichten erzählt, bevor es darum geht, bevor die Menschen sozusagen lesen, wo er überall auf Ablehnung gestoßen ist bei den Pharisäern und so. Wenn ich mir vorstelle, ich lese das sozusagen als Vorwort von dem Brief, den ich in den Händen halte, da muss ich mir auch ganz schön an den Kopf fassen und denken so, was ist denn da los? Ja. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und jetzt kommt der spannende Teil und ich liebe diesen Vers. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Alle aber, so viele ihn annahmen, so viele, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Allein darüber könnte ich, glaube ich, eine Predigtreihe halten. Aber in erster Linie geht es hier nicht um sein irdisches Volk, sondern es geht um sein himmlisches Volk. Es geht darum, dass er die Tür aufmacht und sagt, jeder, der will, kann kommen und ich fange was ganz Neues an. Ich fange ein neues Volk an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dazugehören. Und er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das, was ich daran liebe und worüber ich nochmal so einen anderen Aspekt gerne nochmal eine Predigt vielleicht nochmal separat machen werde, ist dieses Wort Recht. Er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ihr habt das bestimmt von mir auch schon mal gehört, den Vers, ich zitiere den ständig. Denn dieses Wort Recht hier kann man auch mit Macht oder Autorität übersetzen. Was ändert das alles in meinem Leben, wenn ich durch die Gegend laufe und weiß, er gab mir die Autorität eines Kind Gottes, eines Erbens, eines Miterbens Jesu. Das heißt, dass er mir den Siegelring an die Hand steckt und sagt, du darfst in meinem Namen Dinge tun und Dinge beschließen. Wenn ein Herr seinen Boten losschickte, um eine Verhandlung mit jemandem zu machen, gab er den Siegelring mit, meistens nicht an irgendeinen Bote, sondern an seinen Sohn oder so, und hat gesagt, in meinem Namen darfst du handeln. Du darfst unterschreiben, kannst meinen Siegelring in den Wachs drücken. Das war die Autorität. Darum ging das. Und Johannes schreibt hier gleich am Anfang und sagt, alle, die an ihn glaubten, haben diese Autorität, diese Vollmacht Gottes bekommen. Voll und ganz Kind Gottes, Sohn, Tochter, Erbe zu sein. Von allem, was Gott bereitet hat. Und zwar alle, die seinen Namen annehmen. Alle, die daran glauben. Juden und Heiden zugleich. Da steckt so viel drin und so viel von Gottes Heilsplan, was mich immer wieder überrascht. Das ist so großartig. Und er spezifiziert das Ganze noch. Und zwar schreibt er, sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern durch neues Leben von Gott. Es geht nicht darum, dass ich Kind Gottes bin, weil ich in der richtigen Blutslinie geboren bin, weil ich von der richtigen Familie abstamme oder weil irgendjemand das gewollt hat, jemand Menschliches, wenn mein Vater gewollt hat, dass ich unbedingt Doktor werde oder so, bin ich Doktor geworden. Das kennen wir ja auch, dass da irgendwie so Familiendruck herrscht. Sondern er sagt hier, aus Gottes Willen, weil Gott uns erwählt hat, weil Gott uns zuerst geliebt hat, können wir Kinder Gottes werden. Nicht, weil wir das beschlossen haben, nicht, weil wir in der Blutslinie sind, nicht, weil wir die Abstammung haben, nicht aus menschlichem Bemühen oder Absicht, sondern neues Leben kommt von Gott. Könnt ihr noch? So eine Textpredigt kann anstrengend sein, ne? Aber wir schaffen das, wir sind fast durch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist der nächste Vers, der so zentral ist, der mich so begeistert. Ich könnte von fast jedem Vers sagen, dass er zentral ist und mich begeistert. Aber der ist nochmal großartig, weil er wieder so viel reinnimmt, wo gerade die Juden sagen, ah, Jesus ist das. Und zwar schreibt er, er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Allein das schon. Ja? Das Wort wurde Fleisch. Er bricht diese Schöpfungsewigkeit, Herrlichkeit, von dem er am Anfang sprach, wo er sagt, der, durch den alles geschaffen wurde, der Gott ist, die Schöpfungsherrlichkeit Gottes, wird Mensch, wird Fleisch, wird endlich. Etwas, was unsere Vorstellungskraft übersteigt, bricht sich runter in etwas sehr Greifbares. Etwas aus Haut und Knochen. Er ist hier und er begegnet uns. Und er wohnt unter uns. Das Schöne ist, im Griechischen steht da nicht unbedingt wohnen, sondern es begeistert jetzt vielleicht gerade unsere Fabis, da steht zelten. Ja? Jesus zeltete mitten unter uns. Er baute sein Zelt auf in unserer Mitte. Und jetzt denken vielleicht ihr an eure schwarzen Koten und so. Aber im Englischen wäre das Wort Tabernacle. Und das Wort Tabernacle kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, als das Wort für Stiftshütte. Heißt, wenn Johannes hier sagt, und er zeltete unter uns, benutzt er die gleichen Worte, wie damals im Alten Testament benutzt wurde für die Stiftshütte, für das Zelt der Begegnung, die wir in Levitikus finden, im 3. Mose, wo es anfängt, dass Gottes Herrlichkeit unter seinem Volk wohnt, war in diesem Zelt der Begegnung, da wo die Bundeslade stand. Diese Worte, die dafür benutzt werden, benutzt Johannes hier und sagt, Gott kommt, das Wort, das die Schöpfung ist, wird runtergebrochen als Fleisch und der wohnt im Zelt mitten unter uns. Der ist sozusagen, die Stiftshütte ist der Vorgänger vom Tempel. Er baut seinen Tempel unter uns auf, indem er unter uns wohnt, indem er Fleisch wird. Und das bringt die Juden das verstehen die ganz anders. Das ist, auf einmal schließt es für die eine Welt auf und die denken, oh, Gottes Herrlichkeit wohnt unter uns, in dieser Person. Das ist so clever. Und wir lesen so ein bisschen drüber. Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Lalalala. Aber dieses Wohnen, da steckt so viel mehr dahinter. Und es ergibt dann viel anders Sinn, wenn Jesus sagt, er wird den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Weil er selbst als Tempel da ist, weil er selbst kommt und unter uns zeltet, ja, weil er unter uns wohnt, ist er der Tempel, der zerstört wird und in 3 Tagen ganz neu aufgebaut wird. Und zwar auf eine Art und Weise, die keiner erwartet hat. Und das ist einfach super. Das liebe ich so sehr. Der Rest vom Vers, da ist auch noch viele tolle Sachen drin. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich werde jetzt nicht mehr alle Verse durchgehen, die noch da sind. In den nächsten Versen geht es um Gnade und Wahrheit. Es geht darum, dass das Gesetz durch Mose gegeben wird und dass Jesus die Gnade ist. Das ist auch nochmal die Gegenüberstellung von etwas, was durch Menschen gegeben wird. Gott hat es Mose gegeben und Mose hat dem Volk gebracht. Das ist die Wahrheit eigentlich, über die es zu geil. Also Wahrheit ist mehr so diese moralischen Sachen, um die es geht bei Gott. Aber Jesus kommt als die Gnade. Er wird Gnade und Wahrheit. Er wird Mensch und er ist die personifizierte Gnade und Liebe Gottes. Und ich liebe es, dass hier Gnade und Wahrheit zusammengestellt wird. Wahrheit kann manchmal ganz schön wehtun. Aber Wahrheit muss immer in Liebe geschehen und durch Gnade. Und wir empfangen Gnade um Gnade durch Jesus, steht hier in den Versen. Und zwar jeden Tag neu. Und jeden Tag auf die Art und Weise, wie wir es brauchen. Die uns berührt, die uns begegnet. Und das Licht wird durch seine Wahrheit Sachen in uns aufleuchten lassen. Wir werden vielleicht das erkennen, was gerade nicht richtig läuft. Da, wo noch Sünde in unserem Leben ist, offenbart das Licht. Die Wahrheit kommt ans Licht. Aber dann ist da sofort die Gnade, die uns annimmt, wie wir sind, die uns zum Kreuz führt und sagt, ich habe alles bereits getan. Weihnachten macht ohne Ostern keinen Sinn. Es ist unglaublich, dass diese Herrlichkeit, diese Ewigkeit, das ist, was die Schöpfung ausgemacht hat, Mensch wird, Fleisch wird, auf diese Erde kommt, unter uns wohnt. Das ist das, was wir hier zu Weihnachten feiern und das ist das, worum wir irgendwie den ganzen Advent ringen und darauf warten. Aber wenn wir nicht weiterdenken, dann ist es so, ja, Gott kommt auf die Erde. Hey, es geht aber darum, was dann passiert. Dass Jesus hier ist und uns zeigt, wer der Vater ist, dass er Liebe lebt, dass er uns zeigt, dass Gott so viel mehr ist als alle Gesetze des mosaischen Gesetzes, dass er so viel mehr ist und dass er uns begegnen will. Und dann geht er ans Kreuz. Ich habe neulich eine Dokumentation über Fischerei gesehen, ja, ganz spannende Sache. Aber es fiel ein spannender Satz. Da hat ein Fischer aus Alaska gesagt, wenn ihr irgendwelche Hochseekrabben für wenig Geld beim Discounter kaufen wollt, dann müsst ihr euch überlegen, dass es einen Preis hat. Und wenn ihr nur einen Teil davon zahlt, dann muss jemand anderes den wahren Preis zahlen. Dass wenn wir Billigprodukte kaufen wollen, die haben einfach Produktionskosten. Und wenn wir sie billig kaufen, kriegen die Fischer vielleicht nicht das Geld, was sie dafür bräuchten. Und ich dachte, das ist aber so ein gutes Bild auch für das, was Jesus getan hat. Unsere Sünde hat einen Preis. Es gibt in der Bibel keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. Das klingt für uns echt komisch und eklig, ja? Aber Sündenvergebung gibt es nicht ohne Blutvergießen. Im Alten Testament wurden dafür Tiere geopfert und geschlachtet. Und Jesus hat gesagt, ich mache damit Schluss, ein für alle Mal. Und ich werde dafür sorgen, dass mein Blut vergossen wird. Und das wird alle eure Sünden reinwaschen. Wir haben es jetzt billig. Wir müssen nicht für alles, was wir tun, hier einen Ochsen anschleppen. Ja? Ich bin auch ganz dankbar, dass Joachim und ich keine Metzgerausbildung machen mussten, um eure Sünden zu vergeben. Wir kriegen es für einen relativ billigen Preis, aber wir dürfen nie vergessen, dass jemand anders den wahren Preis dafür bezahlt hat. Es kostet, was es kostet. Und wenn wir es nicht zahlen, zahlt es jemand anders. Und darum geht es zu Weihnachten, dass wir wissen, dass der Herr der Herrlichkeit auf die Welt gekommen ist, nur um ans Kreuz zu gehen, um den wahren Preis für uns zu bezahlen. Und ich hoffe, dass das in all der Hektik dieser Zeit, und ich dachte vorhin so, Mist, in 8 Tagen ist schon Heiligabend, Gottesdienst, ich muss noch das tun und das tun und das tun. Dass in dieser hektischen Zeit wir doch nochmal uns drauf zurückbesinnen und zu wissen, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, um den wahren Preis zu bezahlen für das, was ich falsch mache. Amen.